Frau Dr. Anne Koopmann, Sie sind Oberärztin an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin in Mannheim. Und Sie haben eine Studie durchgeführt. In der Studie wurde festgestellt, dass der Alkoholkonsum während der Pandemiezeit gestiegen ist oder dass jede dritte Person mehr Alkohol konsumiert. Wie haben Sie diese Studie durchgeführt?
Die Studie war eine Online-Erhebung in der Allgemeinbevölkerung von erwachsenen deutschen Bürgern ab 18 bis zum Alter von 80 Jahren und war in verschiedenen Social-Media-Kanälen, in verschiedenen Internetseiten von unserer Klinik hier in Mannheim und von einer Partnerklinik, mit der wir die Studie gemeinsam durchgeführt haben in Nürnberg, eben abrufbar. Sie wurde beworben in verschiedenen Radiointerviews, in Zeitungsinterviews und in Social-Media-Aufrufen und so fand das Rekrutieren statt. Und es war dann eben eine freiwillige Online-Befragung, in der die Teilnehmer anonym befragt wurden.
Welche Faktoren führen denn laut der Studie zu dem erhöhten Alkoholkonsum?
Also die Studie kann natürlich keine richtige Kausalität oder keine wirklich hundertprozentig genaue Begründung liefern. Aber wir konnten eben sehen anhand der Antworten, die die Teilnehmer gegeben haben, dass vor allem diejenigen mehr getrunken haben, die sehr starken Stress durch die Veränderungen im Rahmen des Lockdowns erlebt haben, die wenig Vertrauen hatten zu den Maßnahmen, die durch die Regierung getroffen wurden und diejenigen, deren Arbeitsumfeld sich stark verändert hat, Stichwort Homeoffice oder Kurzarbeit.
Und was kann man aus dieser Studie nun für Erkenntnisse auch ableiten?
Also man kann aus der Studie schon ableiten, dass eine Krisensituation, wie wir sie ohne Frage jetzt im Rahmen der Covid-19-Pandemie erlebt haben und da vor allem in den Phasen des Lockdowns, also in dem Lockdown im Frühjahr, wo wir die Studie ja durchgeführt haben, aber auch in der jetzigen Lockdown-Phase haben, dazu führt, dass die Menschen sich sehr stark Dinge suchen oder immer mehr nach Dingen auf der Suche sind, die ihnen helfen, mit den vermehrten Belastungen klarzukommen und ihre Sorgen so eben in Teilen zu vergessen. Und dass da Alkohol, das kennen vielleicht viele der Zuhörer auch, ein Mittel sein kann, was einem kurzfristig Linderung für vielleicht Anspannung, Sorgen und Belastungen ja liefert sein kann. Das ist, denke ich, weit bekannt. Allerdings weiß man eben auch oder kann man aus der Studie eben auch vielleicht rauslesen, dass es eine Gruppe gibt, die eben dann gefährdet sein kann, aus diesem erhöhten Konsum während des Lockdowns nicht mehr ganz herauszufinden. Und dann in der Folge eben längerfristig dieses neue Konsummuster mit dem vermehrten Alkoholkonsum aufrechterhält und dadurch dann eben Gefahr läuft, eine suchtbezogene oder eine Suchterkrankung zu erleiden. Um das näher zu untersuchen, haben wir jetzt auch in dieser zweiten Lockdown-Phase eine erneute Befragung gestartet, wo es eben der Fokus nochmal stärker darauf geht, gab es jetzt nach der ersten Lockdown-Phase nochmal eine Veränderung ihres Trinkverhaltens. Da könnte zum Beispiel auch bei rauskommen, dass einige der Befragten vielleicht dann sagen, wir haben jetzt zwar am Anfang mehr getrunken, aber nachdem man sich so ein bisschen an die Situation des Lockdowns auch gewöhnt hat, vielleicht dann das Verhalten sogar wieder reduziert. Es gibt Studien zu anderen Phänomenen, sage ich mal, die ja auch im Lockdown bekannt waren. Also ich weiß nicht, ob Ihre Zuhörer das vielleicht auch irgendwo mitbekommen haben in den allgemeinen Medien, dass es ja auch Hinweise darauf gibt, dass die Menschen ihr Essverhalten oder ihr Sportverhalten verändert haben im Lockdown. Dahin, dass sie eben weniger Sport getrieben haben und eben mehr ungesunde Dinge gegessen haben. Und da gibt es eine spanische Studie, die gezeigt hat, dass das eben der Fall war. Und die haben die Menschen aber auch zweimal im Rahmen des Lockdowns befragt. Und die konnten darin sehen, dass je länger der Lockdown angedauert hat, sich die Menschen auch wieder daran gewöhnt haben, dass diese neuen Lebensbedingungen so sind und dann ihr Lebensverhalten oder ihr Essverhalten und ihr Sportverhalten eher wieder dem angenähert haben, was sie eben vor dem Lockdown betrieben haben. Und sowas Ähnliches könnte beispielsweise jetzt vielleicht auch, was den Alkoholkonsum betrifft, passiert sein. Es könnte aber auch sein, dass sich das eben zementiert, dieses mehr Trinken und eben eher in so eine neue Gewohnheit übergegangen ist, die dann eben das Risiko hat für eine Suchtentwicklung. Und das wollen wir in unserer zweiten Befragung, die jetzt online ist, eben unter anderem auch untersuchen, um die Zahlen aus der ersten Studie auch nochmal zu überprüfen, wie sich das im Längsschnitt einfach in der Langzeitbeobachtung eben entwickelt hat.
Die Alkoholindustrie würde der Studie vermutlich widersprechen, denn für sie ist das Pandemiejahr jetzt kein besonders umsatzstarkes Jahr gewesen. Dadurch, dass auch die Gastronomie nicht geöffnet ist, wird auch in der Öffentlichkeit deutlich weniger Alkohol konsumiert. Gerade auch dieser leichtsinnige und unkritisch hinterfragte Konsum, der auch gern mal über den Durst hinausgeht und einen geselligen Abend erst so richtig gesellig macht. Demgegenüber steht ja auch während der Pandemie so ein potenziell selbstkritischerer oder auch gefährlicherer Konsum, alleine zu Hause aus Frust zu trinken. Wie kommen denn diese unterschiedlichen Trinkarten oder auch Trinkintentionen in der Studie vor?
Also in der Studie kann man sie vielleicht anhand der Altersklassifikation sich anschauen und wir sehen ein ganz interessantes Phänomen, was sich mit dem, was sie jetzt eben geschildert hat, nämlich der Reduktion, der zwangsweise Reduktion des außerhäusigen Trinkens, das machen ja vor allem jüngere Menschen, die auf Partys trinken, die viel in Kneipen unterwegs sind und gerade diese Altersgruppe oder diese Personengruppe hat ihren Konsum eigentlich eher reduziert. Wenn man sich so die Altersverteilung anguckt und die Zunahme des Konsums fand vor allem in der Altersgruppe statt, die mutmaßlich durch die Pandemie stark belastet sind, nämlich in der Altersgruppe der 35- bis so 50-Jährigen, wo man ja sich vorstellen kann, das sind diejenigen, die oft unter Doppelbelastung, Stichwort Homeschooling, Betreuung der Kinder während dem Homeoffice, verstärkte berufliche Belastung oder eben, wenn man selbstständig ist oder in bestimmten Branchen, die nicht tätig werden durften, jetzt in der Pandemie da tätig oder berufstätig war, dass man dann eben verstärkte finanzielle Sorgen hat. Also in dieser Gruppe der eben Mittelalten, sage ich mal, zwischen 35 und 50, da sieht man eher eine Zunahme, wohingegen die Jüngeren eher eine Abnahme haben. Und das waren vielleicht eher diejenigen, die die Partytrinker waren, dieses gesellige aus Spaß trinken haben. Und das andere, da spiegelt sich vielleicht das wieder, was Sie genannt haben, dieses Frusttrinken, dieses Stressreduktionstrinken, bei denen, die einfach durch die Pandemie eine verstärkte Belastung nochmal erlebt haben.
Genau, bei dieser Altersgruppe gibt es ja auch, oder ist ja dieses Feierabendbier auch zum Teil sehr etabliert. Das Feierabendbier funktioniert auch schon ohne Gesellschaft. Also das ist ja quasi wie so eine Art Belohnung, die man sich dann nach der Arbeit oder nach der getanen Arbeit dann gönnt. Welchen Dienst leistet Alkohol auch in unserer Gesellschaft?
Also da kann man vielleicht so ein bisschen unterscheiden, dass es, also wenn man es jetzt ganz grob einteilen möchte, gibt es so zwei Formen von Trinken oder von Trinkern, von Konsumenten. Nämlich die einen, die trinken eher als Belohnung, wie sie es genannt haben, im Sinne von, ich habe jetzt was geleistet und dafür gönne ich mir was und da kann Alkohol eine Möglichkeit sein, genauso wie eben ich kaufe mir irgendwas Schönes, es sein kann. Aber der Alkohol ist halt auch in unserer Gesellschaft jeden Tag verfügbar und eben auch nicht so teuer. Von daher halt was, womit ich mir halt schnell eine Belohnung schaffen kann, die ich auch gleich spüre. Und es gibt auf der anderen Seite die zweite Gruppe von Konsumenten, das sind eher die Frusttrinker. Das sind die, die eben den Alkohol dafür nutzen wollen, abzuschalten. Und das ist, und von dem Frust des Tages loszulassen und zu sagen, okay, jetzt muss ich einfach mal alles vergessen können. Und da hat Alkohol natürlich durch seine Eigenschaften, die jetzt einfach durch die Chemie und durch den Stoff selbst, Alkohol hat halt die Möglichkeit, wenn ich ihn trinke, dass ich viele Dinge halt auch vergessen kann, einfach weil das mein Gehirn so beeinflusst, dass man dann eben einige Dinge auch schneller mal vergisst. Ja.
Wäre tatsächlich jetzt auch meine anschließende Frage gewesen, also was ist das eigentlich für eine Art von Belohnung? Also wie wirkt Alkohol auch auf das menschliche Gehirn oder auf den Körper, auf den menschlichen Körper?
Ich glaube, so um die Wirkung zu verstehen auf die Psyche, ist es vor allem wichtig zu wissen, wie der Alkohol auf das menschliche Gehirn wirkt. Und man kann sich das ein bisschen vereinfacht so vorstellen. Natürlich wirkt der Alkohol aufs ganze Gehirn, aber es gibt zwei ganz, ganz wichtige Zentren, die uns helfen zu verstehen, wie ein Mensch jetzt zum Beispiel auch einen problematischen Alkoholkonsum entwickeln kann. Das eine ist der Bereich, der nennt sich Belohnungssystem. Das ist so der Bereich in unserem Gehirn, der dafür zuständig ist, dass wir die guten Gefühle bekommen. Beispielsweise, wenn ich jetzt zu Hause sitze und irgendwie ein schönes Essen habe und dazu ein schönes Glas Wein trinke, dann wird dadurch wenn ich das vielleicht auch noch an einem schönen gedeckten Tisch tue, mein Belohnungssystem ganz stark aktiviert. Das heißt, da werden Signale ausgesandt, dass mein Körper sagt, boah, das finde ich jetzt toll, mir geht's jetzt gut, ich habe jetzt ein angenehmes Gefühl, aber gleichzeitig auch dieses, das will ich wieder haben. Ich möchte wieder so eine Situation erleben und ich kriege sozusagen so ganz, ganz starkes Verlangen danach, mich wieder in so eine Situation hereinzubegeben oder es wieder so vorzubereiten, dass ich eine ähnliche Situation wieder erlebe. Das ist sozusagen die Wirkung, die Alkohol wie andere Stoffe oder auch andere Aktivitäten, die wir machen können, auf das Belohnungssystem hat. Und Alkohol kann das eben sehr, sehr stark machen, weil er eine ganz schnelle Wirkung hat. Also wenn ich Alkohol trinke, merke ich relativ schnell den Effekt vom Alkohol trinken. Während wenn ich zum Beispiel mir irgendwo etwas bestelle und dann bekommt dieses gute Gefühl vielleicht erst viel, viel später, weil ich ja die Belohnung erst später bekomme. Und beim Alkohol, nämlich wenn diese Sache dann da ist, beim Alkohol ist der Effekt auf das Trinken sehr, sehr schnell da. Deswegen hat Alkohol ein hohes Potenzial, dieses Belohnungssystem eben richtig, richtig gut anzufeuern, sage ich mal. Ähnlich wie jetzt das vielleicht andere Drogen auch könnten. Und es gibt noch einen zweiten Bereich, auf den Alkohol im Gehirn wirkt, und das ist der Bereich in unserem Stirnhirn. Stirnhirn deswegen, weil es eben direkt hinter unserer Stirn, also über den Augen sozusagen, ein lokalisierter Gehirnbereich ist. Und das ist so unser Kontrollsystem, was wir im Gehirn haben. Das ist der Bereich, der dazu führt, dass wir uns in sozialen Situationen entsprechend verhalten, dass wir uns also nicht vor unseren Chef hinstellen, wenn der Chef uns jetzt irgendwie beleidigt hat, dass wir dann nicht wie Rumpelstielchen aufgescheucht im Chefbüro stehen, sondern immer noch möglichst ruhig und klar unsere Anliegen zum Ausdruck bringen. Und wenn Sie jetzt Alkohol getrunken haben, dann ist dieser Bereich des Gehirns so ein bisschen gestoppt in seiner Wirkung. Das heißt, jemand, der jetzt Alkohol getrunken hat, dem gelingt es eben nicht mehr so gut, seine Emotionen und seine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Und er würde vielleicht eher wie ein Rumpelstielchen dann im Chefbüro stehen in dieser Situation, die ich jetzt eben geschildert habe. Und diese beiden Wirkungen hat Alkohol. Zum einen hemmt er sozusagen unsere Kontrolle über Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, auch darüber, dass wir eben nicht mehr Alkohol gleichzeitig und größere Mengen konsumieren wollen. Und zum anderen macht er uns eben ein richtig gutes Gefühl. Und das ist so die Gefahrensituation, der man eben quasi ausgesetzt ist im Rahmen des vermehrten Alkoholkonsums. Also das ist die Situation, die halt dazu führt, dass halt manche Menschen abhängig werden von Alkohol oder die es begünstigen, dass wir da abhängig werden können von Alkohol.
Ich frage mich da gerade bei dieser Wechselwirkung zwischen Belohnung und Kontrollverlust. Die Wirkung von Alkohol ist ja auch bei Personen sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt Personen, die unter Alkoholeinfluss eine extreme Gewaltbereitschaft haben, während andere das nicht haben. Wie kommt denn das zustande dann auch? Und ist dann bei so einer hohen Gewaltbereitschaft, also wenn man so ein Kontrollverlust in dieser Art erlebt, ist, wie kann man dann weiterhin dieses Belohnungsgefühl verspüren?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also die kann man vielleicht in zwei Punkten beantworten. Der eine Aspekt daran ist, jeder von uns hat eine unterschiedliche Zusammensetzung seiner Botenstoffe im Gehirn und jedes Gehirn ist einzigartig, das wir eben haben. Und deswegen ist auch zum Beispiel der Aspekt, wie stark kann ich Alkohol tolerieren, unterschiedlich stark ausgeprägt bei unterschiedlichen Personen. Und zum Beispiel kann das auch dazu führen, dass der eine eben auf eine bestimmte Menge von Alkohol auch schon eher mit einer Enthemmung und mit einer vermehrten Gewaltbereitschaft reagiert und der andere bei der gleichen Menge das nicht tut. Und das liegt einfach daran, dass er schon andere Voraussetzungen im Gehirn beispielsweise mit sich bringt. Und der zweite Teil, der eine Rolle spielt, warum, dass die Menschen dann, obwohl sie eigentlich vom Alkohol negative Konsequenzen haben, also wenn jetzt jemand eben eine vermehrte Gewaltbereitschaft hat durch den Alkohol und der auch nachgeht, dann wird er ja wahrscheinlich irgendwelche Konsequenzen haben, sei es durch Konsequenzen in der Familie, sei es durch Konsequenzen durch Konflikte mit dem Gesetz, mit der Polizei, sei es durch irgendwelche anderen Folgen, die er damit quasi hat. Aber Alkohol hat eben, wenn man es regelmäßig und längerfristig konsumiert, auch durch dieses Suchtpotenzial führt es irgendwann dazu, dass ich nicht mehr diese Belohnung empfinden muss, dass ich weiter konsumiere. Viele chronische Alkoholiker haben dieses Belohnungsgefühl gar nicht mehr, sondern die konsumieren eher, weil sich das Gehirn schon so an den Alkohol gewöhnt hat, dass wenn sie den jetzt weglassen würden, dass das negative Konsequenzen hat. Stichwort Entzugssymptome. Wenn mein Körper sich einfach daran gewöhnt hat, dass er jeden Tag eine bestimmte Menge an Alkohol zu sich nimmt, dann stellt er sich so ein, dass das Gehirn nur mit dieser Menge Alkohol funktionieren kann. Wenn ich dann auf einmal von einem auf den anderen Tag ihm diesen Alkohol wegnehme, dann bekomme ich die Entzugssymptome, weil der Alkohol eben dazu geführt hat, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn runterreguliert werden, die ich eigentlich für normales Funktionieren brauche, und andere wiederum hochreguliert werden, die ich für normales Funktionieren brauche. Und das System kommt dann in ein Ungleichgewicht, wenn ich plötzlich von einem auf den anderen Tag den Alkohol weglasse, und muss dann erst sich langsam wieder einpendeln. Und deswegen ist es dann sehr häufig so, dass Menschen, auch wenn sie nichts mehr Positives empfinden und keine positiven Konsequenzen mehr aus dem Alkoholkonsum erleben, ihn trotzdem nicht lassen können, weil durch das Weglassen wären die Konsequenzen in Anführungszeichen noch negativer. Und das führt dann eben zu einem längerfristigen Konsum, gerade in der Abhängigkeit.
Nun haben wir ja relativ viel auch über die individuelle Betroffenheit gesprochen. Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, wie gesellschaftlich mit Alkoholsucht umgegangen wird, nämlich dass das Subjekt selbst verantwortlich ist, auch in diese Sucht zu fallen, obwohl auch ein gesellschaftlicher Umgang gepflegt und auch kultiviert wird, in dem Alkohol in Massen anstatt auch in Maßen abgefeiert wird. Da nenne ich jetzt mal das Stichwort Oktoberfest. Nehmen Sie da auch gesellschaftliche Veränderungen wahr? Und was denken Sie, wie sollte oder muss man damit auch gesellschaftlich umgehen?
Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir bei Suchterkrankungen ja sehr häufig haben, die Verfügbarkeit von Substanzen und auch welche Stellung hat Alkohol in unserer Gesellschaft. Und wir haben leider immer noch viel zu häufig Alkohol als gesellschaftlich extremst akzeptierte Droge. Wir diskutieren sehr viel über Cannabis-Freigabe, ja, nein. Gleichzeitig diskutieren wir das sehr häufig auf Empfängen, in denen ganz selbstverständlich Sekt ausgeschenkt wird, ja. Und es gibt kaum irgendwelche auch öffentlichen und offiziellen Feierlichkeiten, wo es nicht Usus ist, mit einem Glas Sekt oder mit einem anderen alkoholischen Getränk auf einen Erfolg anzustoßen. Und das sind so ganz in unserer Gesellschaft, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, ja, althergebrachte Traditionen, die es natürlich Patienten, die eine Alkoholabhängigkeit haben, im Alltag extrem schwierig machen, Abstand von diesen Drogen zu haben, weil sie häufig in so eine Rechtfertigungssituation kommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind alkoholabhängig und Sie sind auf einem Empfang eingeladen. Und Sie sind der Einzige, der beim Glas Sekt dem Kellner sagt, nee, nehme ich nicht. Und da stehen drei Leute außenrum, mit denen Sie vielleicht nur offiziell was zu tun haben. Da werden Sie mindestens zwei sicher fragen, oh, warum trinken Sie denn nichts? Und wenn Sie dann in so einer Situation stehen, sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass Sie nichts trinken, ist das extremst anstrengend. Also wir brauchen in unserer Gesellschaft schon noch eine größere Aufmerksamkeit darauf, welche Rolle das spielt. Und wir sehen das als Beispiel am Tabakkonsum. Lange Jahre war es völlig selbstverständlich, dass in jedem Restaurant, in jeder Kneipe geraucht wird. Seitdem es das Rauchverbot in den meisten Restaurants und Kneipen gibt, haben wir auch gesehen, dass wir da Effekte auf die Häufigkeit von einer Nikotinabhängigkeit und einer Tabakabhängigkeit haben. Das heißt, wir können schon durch die Verfügbarkeit und durch das Allgegenwärtigsein von einer bestimmten Droge oder von einer bestimmten Substanz steuern, wie häufig oder wie wahrscheinlich es wird, dass sich viele Menschen davon einen problematischen Konsum entwickeln können. Und da müssen wir aus meiner Sicht, aus dem Vorbild von vielen skandinavischen Ländern, noch einiges eben tun. Wir haben da so eine kleine Doppelmoral in Deutschland, was den Alkohol betrifft. Weil es eben ganz viele Leute gibt, die ihren Alkoholkonsum doch kontrollieren können und die dieses Gefühl haben, ich will mir das jetzt nicht nehmen lassen. Das ist ja auch ein Stück weit ein bisschen nachvollziehbar, dass, wenn ich damit kein Problem habe, ich mich dann schon frage, und warum soll ich jetzt auf mein Glas Sekt verzichten, wenn ich jetzt was zu feiern habe. Aber auf der anderen Seite kann ich mir die Frage ja mit einem Perspektivwechsel auch mal stellen, muss ich denn das Glas Sekt jetzt da unbedingt trinken oder gäbe es da nicht was anderes, was wir auch gemeinsam tun können und uns gemeinsam so freuen können?
Das erinnert mich an ein Alkoholverhalten, das man in Deutschland irgendwie sehr früh lernt. Auch wenn man in die Pubertät kommt, gehört der Alkohol auch mit dazu, um endlich erwachsen zu sein. Und so hat man auch als erwachsene Person Spaß. Also mit 13 Jahren, glaube ich, fangen viele Kinder auch an zu trinken. Ab 13 und dann ein Leben lang jedes Wochenende, also Freitag und Samstag trinken. Ab wann geht man da von der Sucht aus?
Also im Prinzip, um jetzt ein Trinkverhalten eine Sucht zu nennen, da gibt es ganz festgelegte Kriterien von der Weltgesundheitsorganisation. Das sind 6 Kriterien. Die kann ich abfragen und wenn ich 3 von diesen 6 Kriterien, wenn die zutreffen, dann ist es eben so, dass man die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit eben stellen würde. Und es gibt noch Vorstufen davon, zum Beispiel einen schädlichen Gebrauch von Alkohol, der wird immer dann diagnostiziert, wenn man davon körperliche oder psychische Folgen schon hat von dem Konsum. Also wenn jetzt jemand quasi durch Alkoholkonsum und wirklich nachgewiesen nur durch Alkoholkonsum eine Schädigung der Leber hat, dann würde man zum Beispiel auch dieses Kriterium oder die Diagnose eines schädlichen Alkoholkonsums stellen. Oder ein riskanter Konsum, nochmal als weitere Vorstufe, liegt eben immer dann vor, wenn man einen bestimmten Schwellenwert von Konsum eben überschreitet. Für sich selbst ist es natürlich, das ist jetzt so Fachwissen, was ich jetzt hier genannt habe. Und damit kann der Laie wahrscheinlich wenig anfangen, sich zu überlegen, und was heißt das jetzt für mich? Bin ich jetzt abhängig oder bin ich es nicht? Das können Sie selbst sich vielleicht ein Bild davon machen, wenn Sie sich einfach mal 4 Fragen stellen. Eine Frage ist, habe ich schon mal versucht, meinen Alkoholkonsum zu reduzieren und war dabei erfolglos? War ich schon mal sauer und wütend, wenn mich jemand auf meinen Alkoholkonsum angesprochen hat, dass das vielleicht zu viel ist? Habe ich mich schon mal schuldig gefühlt aufgrund meines Alkoholkonsums gegenüber irgendjemand anderen? War ich schuldig gegenüber beispielsweise meiner Familie? Habe ich bestimmte Dinge nicht getan aufgrund des Alkoholkonsums? Und habe ich schon mal morgens getrunken im Sinne eines Eye-Openers? Und wenn Sie von den 4 Fragen, die ich eben genannt habe, mehr als eine mit Ja beantworten, dann kann das, und das ist ganz wichtig, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Alkoholkonsum nicht unproblematisch ist. Das heißt noch lange nicht, dass es so sein muss, aber das kann ein Hinweis sein, wo man sagt, es könnte sich vielleicht lohnen, da mal mit einem Fachmann oder mit dem Hausarzt drüber zu sprechen, über den Alkoholkonsum. Es ist nicht gleichzusetzen mit einer Diagnose, aber es kann ein erster Hinweis sein.
Sie haben gerade auch kurz die Familienangehörigen angesprochen. Die sind gerade bei der Alkoholsucht oft auch sehr stark mit betroffen. Wie zeigt sich das insbesondere bei Kindern, die in einem Haushalt aufwachsen mussten, in dem eine alkoholabhängige Person oder mindestens eine alkoholabhängige Person die Erziehungsperson war?
Also wir haben in Deutschland ja 2,6 Millionen Kinder, die in solchen Haushalten, die Sie genannt haben, leben. Das sind oft Haushalte, in denen die Kinder es im Alltag schwer haben. Dadurch, dass die Alkoholsucht oder die Alkoholerkrankung einfach etwas ist, was in der Gesellschaft sehr, sehr stark stigmatisiert ist, findet Alkoholkonsum gerade bei Suchtpatienten dann sehr im Verborgenen zu Hause statt. Das heißt, diese Kinder sind es irgendwie gewohnt, die merken, irgendwas ist bei mir und in meiner Familie anders als bei meinen Freunden im Kindergarten, in der Schule. Und das merken Kinder auch schon im kleineren Alter, also auch schon im Kindergartenalter sehr früh. Und diese Kinder versuchen dann sozusagen dieses anderes Sein ihres Haushalts oder ihrer Eltern auch sehr, sehr stark zu decken aus Scham und aus Angst, was es für Folgen hat, wenn die Kindergärtnerin oder die Lehrerin rausfindet, dass meine Mama oder mein Papa eben Alkohol trinkt. Da sage ich dann doch lieber nichts und mache das alles mit mir aus. Die Kinder ziehen sich oft stark zurück aus der Gesellschaft, die öffnen sich wenig, die können selber dann auch depressive Symptome entwickeln beispielsweise. Es ist für diese Kinder aber gleichzeitig auch so, dass sie versuchen, so diese Erwachsenenrolle mehr zu übernehmen im Haushalt. Das heißt, sie merken, die Mama kriegt es nicht mehr hin, aufzuräumen die Wohnung. Dann fangen auf einmal die kleineren Kinder an. Je älter sie werden, umso mehr Verantwortung übernehmen die Kinder, die eigentlich Eltern übernehmen müssten in solchen Haushalten. Und gleichzeitig haben sie wenig Vertraute, wenig Menschen, die ihnen quasi eigentlich die Elternrolle übernehmen und sie unterstützen bei ihrer Entwicklung. Das führt dann dazu, dass diese Kinder häufig schlechtere soziale und schlechtere schulische Chancen haben als jetzt Gleichaltrige, die eben nicht in einem suchtbelasteten Haushalt leben und aufwachsen. Bei den Kindern ist im Prinzip das Wichtigste, ja, das ist vielleicht nochmal so als Appell, das Wichtigste für die betroffenen Eltern ist, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, weil sie das sowohl für sich dann tun, als auch für ihre Kinder. Und dieses, ja, Hürden abzubauen oder Mauern, die zu den Hilfen stehen, abzubauen, ist das Wichtigste. Wirklich, es gibt gute Hilfen und die Inanspruchnahme von guten Hilfen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Stärke. Und ich möchte einfach dazu zu ermutigen, lieber einmal früher irgendwo hinzugehen und sich Hilfe zu suchen für sich und seine Kinder, als zu denken, ich schaffe das noch, weil sie müssen es nicht alleine schaffen, jetzt gerade in so Zeiten wie der Pandemie, wo die Belastung ja mit Kindern einfach nochmal größer ist.